SWR 2 Zeitgenossen.
Herr Engler, morgen am Sonntag ist nationaler Gedenktag für die Corona-Toten. In Berlin gibt es eine Feier mit Bundespräsident Steinmeier, die wird im Fernsehen übertragen. Nach über einem Jahr Corona, welches Gefühl überwiegt da bei Ihnen persönlich? Trauer, Hoffnung, Resignation?
Ich glaube, wie bei den meisten, ein Mix aus allem, weil es ist nun in der Tat ein Jahr oder ein Jahr länger her. Und da ich ja auch, obwohl ich unterdessen nicht mehr Professor meiner Hochschule bin, aber nach wie vor im Lehrauftrag da tätig bin, ist es schon betrüblich zu sehen, dass so gut wie alles brach liegt. Und ich möchte nicht in der Haut von Studenten, Studentinnen stecken, die jetzt gerade ein Studium beginnen und eigentlich gar nicht wissen, wo sie sind und wer sie sind. Also ja, irgendwie zeichnet sich ja dann doch durch Impfen und Testen ein Horizont ab, in dem die Dinge ein bisschen besser sich gestalten, als es derzeit der Fall ist. Aber im Großen und Ganzen ist die Stimmung schon sehr gemischt und bei den meisten, glaube ich, nicht besonders heiter.
Was ich mich gefragt habe, Sie sind Soziologe. Jetzt ist die Pandemie eine schreckliche Naturkatastrophe. Sie ist aber auch ein großes soziales Experiment. Eine Gesellschaft einfrieren und dann schrittweise wieder auftauen, so haben Sie das mal genannt. Der Soziologe in Ihnen, der professionelle Beobachter der Gesellschaft, kann der sein Glück kaum fassen, das mitzuerleben?
Ja, das ist ja oft so, wenn Dinge, die wirklich nicht gut laufen, zugleich aber auch die Beobachtung schärfen. Also in der Tat wird ja in der gegenwärtigen Krise manches sichtbar, blitzt auf, was so in dem Maße nicht sichtbar geworden wäre. Und die Erkenntnisse, die man da sammelt oder die sich bei mir einstellen, sind nicht besonders erfreulich. Also wenn wir mal den Vergleich, wenn wir es wirklich mal als Testfall nehmen und den Vergleich verschiedener Staaten, Regionen, Sozialmodelle uns vor Augen führen, dann muss man, glaube ich, schon sagen, dass in Anführungszeichen viele Entwicklungsländer diesmal im Westen lagen und dass andere Staaten, andere Regionen, vor allem in Asien, die Sache besser gemacht haben. Da fragt man sich, warum das ist. Und eine der Antworten, die sich mir aufdrängt, ist, weil dort möglicherweise sozusagen die Egozentrik, das auf die eigenen Interessen schauen und auch der daraus erwachsene Streit weniger ausgeprägt ist und Menschen auch stolz daraus beziehen, dass sie ihre eigenen Belange etwas zurückstellen und dem großen Ganzen gegenüber auch bereit sind, Opfer zu bringen, dass das nicht nur zähneknirschend geschieht, sondern auch mit einem Gefühl von Freude, Stolz. Und in der Tat, wenn man sich fragt, es spielt ja schon eine Rolle, wie man aus einer Krise hervorkommt, dafür, wie man in die nächste eintritt. Und die hatten es ja schon fest im Griff, die ökologische Krise. Da stehen die Zeichen nicht besonders gut. Und ich finde, der Westen, auch unsere Gesellschaft, ist in keiner besonders überragenden Verfassung.
Also Thema Solidarität. Ihr letztes Buch, das handelt von der offenen Gesellschaft. Ein Konzept, das der Philosoph Karl Popper als Gegenentwurf zu totalitären und autoritären Staatsformen entwickelt hat. Was würden Sie denn sagen? Wie hat sich unser offenes Gesellschaftsmodell in der Krise bewährt?
Naja, eben so und so. Also einerseits ist es natürlich völlig verständlich, dass offene Gesellschaften in einer solchen globalen Krise, einer globalen Pandemie, dann eben auch geschlossen wären. Und die Art, wie sie geschlossen wären oder geschlossen wurden, hat ja zunächst eine große Resonanz in der Gesellschaft. Wenn ich ein Jahr zurückdenke, März, April vergangenen Jahres, sicher, da waren auch die Bilder aus Norditalien ziemlich erschreckend, da gab es zwischen Regierenden und Regierten, glaube ich, doch einen großen Konsens, jetzt Zähne zusammenbeißen, durch und wird schon. Das hat sich dann relativiert und wie wir wissen, es kam zu Protesten, die gibt es heute noch, die Querdenker, ein ziemlich bunter, gemischter Haufen. Und unterdessen überwiegt, glaube ich, doch die Sorge, ob unser erstens föderales und zweitens parlamentarisches System wirklich hinreichend Handhabe hat, um damit fertig zu werden. Ich denke, das ist eine Sorge, die nicht nur mich umtreibt.
Ja, die Sorge, wie viel von seiner Offenheit unser System in der Krise möglicherweise verloren hat. Sie sind 1952 in Dresden geboren. Wenn Demonstranten, wie zuletzt am Ostersamstag in Stuttgart, keine Diktatur rufen, wenn vor einer DDR 2.0 gewarnt wird, was würden Sie denen sagen?
Naja, denen würde ich sagen, was ich schon denen gesagt habe. Die 2014 begann das, glaube ich, in Dresden mit den Pegida-Demonstrationen. In gewisser Weise kann man ja sagen, kommt die jetzt oder kamen die jetzt gesamtdeutsch ins Laufen? Das ist natürlich irgendwie auch ein Formelklau, das kann man nicht anders sagen. Andererseits sind die ganz fit, was solche Losungen angeht. Vollende die Wende, hieß es im Osten, oder Formeln, die sie jetzt nennen. Also die können sich im Streit um Slogans, um Formeln, um Begriffe, um Bilder schon ganz gut behaupten. Das muss einem nicht sympathisch sein, aber damit dringen sie öffentlich durch. Ja.
Und treffen einen Nerv.
Und treffen einen Nerv, und zwar nicht nur bei Leuten, deren Meinung man ja gut beiseite schieben kann. Dass das alles letztlich eine Erfindung ist, das können wir ebenso vergessen wie Debatten in der Klimakrise, dass das eigentlich gar keinen Hintergrund hat. Aber da finden sich andere zusammen. Wir haben ja unterdessen auch ganz gute, also erste soziologische Untersuchungen, wie bunt gemixt das ist. Das sind Leute, die die Grünen wählen, weil sie irgendwie die körperliche Unversehrtheit in den Vordergrund stellen und finden, dass dieses ganze Regime allzu einschränkend ist, mal vom Impfen ganz abgesehen. Da sind Leute, die guten Grund haben, sich Sorgen zu machen. Ich meine, wenn ich hier in Berlin, ich wohne im Prenzlauer Berg, durch die Straßen gehe, dann frage ich mich natürlich auch, kommt der wieder, macht die wieder auf? Also Händler, Gewerbetreibende, trotz der Unterstützung, die sie bekommen haben, machen sich natürlich Sorgen. Natürlich machen sich die Kulturinstituten Sorgen. Ich komme aus einer solchen Hochschule und Leute im Theater sagen, ja gut, nach einem Jahr kommen die wirklich wieder oder vergessen die uns am Ende? Wird sich eine Bindung, wie wir sie ganz normal hatten, wiederherstellen? Also daraus kann man schon verstehen, dass es sehr unterschiedliche Motive gibt, sehr, sehr unzufrieden mit seiner eigenen Lage zu sein und auch mit den anhaltenden und ja auch sehr schwankenden, nicht immer gut erklärten Maßnahmen und Maßregeln der Regierung.
Herr Engler, auch Sie sind unzufrieden, auch Sie machen sich Sorgen angesichts der Verhältnisse, auch unabhängig von Corona. Die FAZ, die hat Ihnen kürzlich sanftes Revolutionsraunen attestiert.
Ja, mein Gott.
Stimmt das denn? Sind Sie ein Revolutionär? Wollen Sie die Gesellschaft vom Kopf auf die Füße stellen?
Wissen Sie, ich beginne ja das Buch mit einer Erinnerung, die wirklich immer noch sehr lebendig ist. 4. November 1989, Berlin-Alexanderplatz, Hunderttausende versammeln sich dort. Und wenn ich mich daran erinnere, wie ich da stand, wie die anderen stand, wie die Stimmung war, dann gibt es natürlich alle Gründe dieser Welt, für offene Gesellschaften einzutreten. Umso mehr, als wenn ich mich daran erinnere, ich mich auch mir auch das nochmal in den Kopf kommt. Es war damals nicht wichtig, wer jemand war. Wichtig war, was er zu sagen hatte, welchen Vorschlag er macht, wo es hin soll mit diesem Land, wo es hin soll mit Deutschland, wie es in der Welt weitergehen könnte.
Sie schreiben in Ihrem Buch, das war die beste Zeit.
Ja, das muss ich sagen. Also was diesen Umbruch angeht, das ging ja dann recht schnell dann wieder in recht gut gemanagte Fahrwasser. Schon im Frühjahr 1990, dann kam die Treuhand dazu, dann die Schließung vieler Unternehmen, die Massenarbeitslosigkeit, dann verdüsterte sich die Stimmung. Aber es gab eine wirkliche Stunde historischen Glücks, wenn man das mit Hannah Arendt sagen kann. Und die Erinnerung daran lässt mich natürlich bei aller Kritik an der offenen Gesellschaft ausgesprochen für sie eintreten. Und auch das Augenmerk auf die inneren Gefährdungen in dieser offenen Gesellschaft richten. Denn es ist weniger die Bedrohung von außen, das hat ja Popper noch beschäftigt, die Totalitarismen. Es sind die Bedrohungen, es sind die Gefährdungen von innen, von denen wir eine schon angesprochen haben.
Ich habe mich auch gefragt, also zum Vorwurf des Revolutionärs, wenn man 37 Jahre lang wie Sie im real existierenden Sozialismus gelebt hat, ist man da nicht sehr vorsichtig, was gesellschaftliche Großexperimente betrifft, weil eben ein gebranntes Kind?
Ja, also einerseits natürlich auch immer offen für Veränderungen, weil wenn ich in meiner Erinnerung noch ein halbes Jahr oder ein Jahr zurückgehe, in das Jahr 1988, 89, hat doch niemand im Osten Deutschlands geglaubt, dass das dann eintreten würde, was passiert im Herbst 1989. Das schien noch ein völlig festgefügtes System. Wenn sich irgendwo was bewegte, dann bei uns im Osten Deutschlands, klar, bei uns zuletzt, vielleicht zuerst in der Sowjetunion, in Ungarn, in Polen, hier zuletzt. Und dann kam es, ich will nicht sagen über Nacht, das hatte schon seine Inkubationsphase, aber es war für alle natürlich überraschend. Und das Wort der Stunde war Wahnsinn. Also da ist man schon auch gehörig gewappnet gegen Skeptizismus und das bleibt alles so, wie es ist. Da ändert sich nichts mehr, auch in unseren Gesellschaften. Man sieht ja auch, dass sie irgendwie, sehen wir ja gerade in der Pandemie, auch schon gewisserweise von einer inneren Sklerose befallen sind. Schwerfällige Abläufe, Business as usual, obwohl wir im Ausnahmezustand sind, Verhakelungen, Profilierung hier, da. Aber Krisen sind auch Beschleuniger von Entwicklung. Und wie gesagt, unsere jetzige Krise, die Corona-Krise, blickt zurück und zugleich voraus auf die ökologische Dauerkrise. Und wir sehen ja auch jetzt, es muss nicht alles so bleiben, wie es immer ist. Was erleben wir denn? Wir erleben beispielsweise doch heftige Eingriffe auch in das Wirtschaftsleben. Unternehmen werden am Leben halten, obwohl sie nichts produzieren. Beschäftigte werden mit Einkommen versorgt, obwohl sie nicht arbeiten. Ganze Unternehmen wurden vor einem Jahr stillgelegt, weil sie eben nicht zu dem gehörten, wie nannte man das, kritische Infrastruktur. Also da sieht man schon...
Also Eingriffe, die man vor kurzem noch für unmöglich gehalten hätte.
Ja, absolut, absolut. Man sieht sozusagen so eine Art Scheidungsprozess. Einerseits die elementaren gesellschaftlichen Lebensbedürfnisse, die jetzt gerade die Oberhand über Marktgesichtspunkte gewinnen. Und andererseits ein Krisenprozess, der eben nicht terminiert sein wird, wie die jetzt hier Corona-Pandemie, in dem sich möglicherweise dieser Reißverschluss von einerseits Privateigentum, Konkurrenz, Profitmotiv und andererseits elementaren gesellschaftlichen Überlebensbedürfnissen vielleicht noch weiter öffnen wird. Ein Prozess mit offenem Ausgang natürlich. Aber stimmt mich auch keineswegs revoluzerhaft. Aber es stimmt mich sehr offen für Veränderungen, für Entwicklungen, die uns möglicherweise noch sehr, sehr überraschen werden in den nächsten Jahren.
Sagt der Soziologe Wolfgang Engler, heute mein Gast in den SWR 2 Zeitgenossen. Herr Engler, der ostdeutsche Schriftsteller Eugen Ruge, der ist 2 Jahre jünger als Sie und der hat einmal über die untergegangene DDR gesagt, Zitat, ich hänge nicht an diesem Land, aber es ist verdammt schwer, es loszuwerden. Geht es Ihnen genauso?
Ja, das könnte ich unterschreiben. Also nicht daran hängen, das würde ich auch sagen, weil je länger das voranschritt, die Entwicklung in der DDR, desto beklemmender war das ja auch. Es war doch den meisten, wer denken und sehen und fühlen und spüren könnte, was um einen herum passiert, sah doch, das kann nicht so weitergehen. Das geht den Bach herunter. Aber andererseits hat es natürlich auch, je älter man ist, so im Alter von Ruge oder in meinem Alter, sind das selbstverständlich auch Prägungen, die man nicht ablegen kann und teilweise auch gar nicht ablegen will. Weil es war ja nicht nur ein Reich der Finsternis, sondern es war auch eines, in dem man Erfahrungen gemacht hat, die erfreulich waren, wenn ich mich an meine 1980er Jahre erinnere. Da kam ich gerade frisch als noch relativ junger Mann an das Institut für Schauspielregie, das dann Teil der Schauspielhochschule Ernst Busch wurde, an der ich arbeitete. Da traf ich auf junge Leute, Anfang, Mitte 20, die natürlich was vorhatten in ihrem Leben, die auch vorhatten, ein bisschen gegen den Stachel zu löcken und Sachen zu machen, die nicht so leicht durchzusetzen waren. Natürlich hat das Spaß gemacht. Und ich kann nicht behaupten, dass das finstere und verlorene Jahre gewesen wären, aber im Großen und Ganzen hatte das kein Fortkommen. Und dieses einerseits, andererseits, das Ruge da in diesem Satz formuliert, das nehme ich für mich auch in Anspruch. Ja.
Ihre Bücher heißen Die Ostdeutschen, Kunde von einem verlorenen Land, Die Ostdeutschen als Avantgarde oder Wer wir sind, die Erfahrung, ostdeutsch zu sein. Man kann sagen, dieses Ostdeutschsein, das ist zu einer Art Lebensthema von Ihnen geworden. Warum eigentlich?
Ja, eines der Themen, das ist so 50-50 in den Büchern, die ich geschrieben habe, aber ein Teil, gerade die Bücher, die Sie jetzt erwähnt haben, beschäftigen sich damit. Ja, als ich das erste Buch schrieb, eigentlich auf Einladung des Verlags, ich hatte, glaube ich, damals was ganz anderes vor, Die Ostdeutschen, Kunde von einem verlorenen Land, da waren 10 Jahre vergangen, 10 Jahre war ins Land gegangen nach 1989. Und ich dachte, das ist vielleicht genau der richtige Abstand, um diese Erfahrung mal zu rekapitulieren. Einerseits gibt es eine gewisse Distanz, die Draufschau auch auf einen selber ermöglicht. Und andererseits sind die Dinge noch nicht so weit weg, dass man jetzt sehr umständlich wieder recherchieren muss, sondern vieles ist noch lebendig in Erinnerung. Damit kann man arbeiten. Also für mich damals genau die richtige Zeit, um das zu machen. Zumal ich auch sah, dass das als eine Gesellschaftsgeschichte der DDR nicht nur eine Geschichte des politischen Systems, nicht nur eine Geschichte des Repressionsapparats, das gab es zu der Zeit alles schon, daran ist ja auch weiter geschrieben worden, sondern im Grunde eine Gesellschaftsgeschichte der DDR und damit auch der Gesellschaften, die so waren wie die DDR, das hat mich gereizt als Soziologe.
Ja. Ihr Verlag nennt Sie heute eine Stimme des Ostens, sind Sie das?
Ja, damit habe ich natürlich so ein ähnliches Problem, wie Uwe Jonsson eines hatte, den man den Dichter der beiden Deutschlands genannt hat. Und der hat gesagt, damit können Sie mich jagen. Also jagen muss man mich damit nicht. Aber ich finde es ein bisschen eine einseitige Beschreibung, weil, wie gesagt, mich haben stets auch Dinge interessiert, bei denen die ostdeutsche Erfahrung nur peripher hineinspielte. Eines der Bücher, an dem mir wirklich noch immer gelegen ist, Bürger ohne Arbeit für eine radikale Neugestaltung der Gesellschaft von 2005, greift im Grunde Fragen auf, die unsere Gegenwartsgesellschaft betreffen, also Geschichte, Perspektive der Lohnarbeitsgesellschaft. Wie wird sich die gestalten, wenn der technologische Fortschritt weitergreift? wird man ein vollwertiger Bürger sein kann, auch ohne Arbeit, mit wenig Arbeit. Fragen, die ich später wieder aufgegriffen habe und auch jetzt in dem jetzigen Buch Die offene Gesellschaft und ihre Grenzen ist die ostdeutsche Erfahrung gewissermaßen die Rahmung des Buches, aber das Thema ist dann doch ein anderes, auf unsere Zeit bezogenes. Mhm.
Herr Engler, wo wir schon bei Etikettierungen sind, Sie selbst haben sich mal einen etablierten Außenseiter genannt. Etabliert, ja klar, Sie haben viele Jahre die renommierte Ernst-Busch-Hochschule für Schauspielkunst geleitet, das haben Sie schon erwähnt. Sie sind für Medien ein gefragter Gesprächspartner, aber warum dann Außenseiter?
Das bezog sich eigentlich noch auf die Zeit davor, also auf die DDR-Zeit. Da fand ich, hatte ich oder hatten Menschen in einer vergleichbaren Position, in der ich mich befand, war dieses Double irgendwie kennzeichnend dafür. Also einerseits, ich war ja auch zu DDR-Zeiten Hochschullehrer an der Ernst Busch und auch schon ein paar Jahre in verantwortlicher Position an meiner Hochschule. Ich war Projektor für Gesellschaftswissenschaften in den späten 1980er Jahren. Andererseits war diese Schule und namentlich das Institut, an dem ich vor allem arbeitete, das Institut für Schauspielregie, mit ganz wenigen Mitarbeitern, ich glaube, waren 6 Mitarbeiter und vielleicht 20 oder 30 Studierende, war es ein wenig abseits von den Hauptschauplätzen. Und da genoss man auch ein paar Freiheiten mehr, als sie sonst auch im Kulturbetrieb, also vor allem im Hochschulbetrieb, im akademischen Leben der DDR üblich waren. Die kosteten wir auch aus. Und das war so ein Mix, also einerseits schon in Funktion, in Position, aber in einer Institution, die eher am Rand des Geschehens lag und nicht so im Zentrum der Aufmerksamkeit, auch der Obrigkeit. Da waren die Scheinwerfer nicht so drauf gerichtet und das war eigentlich eine gar nicht so unangenehme Lage.
Und diese Außenseiterposition, die hat sich nach der Wende verändert?
Ja, würde ich sagen. Ja, andererseits, also um ein Beispiel zu geben, als ich 2005 Rektor meiner Hochschule wurde, danach auch zweimal wiedergewählt, war ich, das war mir damals gar nicht so bewusst, ich ahnte schon etwa in der Art, war ich, da waren ja dann auch schon 15 Jahre nach der Wiedervereinigung vergangen, glaube ich, der erste mit ostdeutschem Erfahrungshintergrund, der in eine solche Position gelangt war im universitären oder Hochschulbetrieb. Und dann kann man schon sagen, ja einerseits klar, als Rektor ist man dann doch irgendwie etabliert, so viele Hochschulrektoren gibt es in Deutschland nicht, glaube ich, gut 100. Andererseits aber immer noch in einer Position, dass das singulär ist oder besonders ist, dass das eigentlich die Ausnahme von der Regel ist. Also ja, das galt dann vielleicht irgendwie auch schon für die Zeit danach.
Ich bohre deshalb an der Stelle so nach, weil mir eine Stelle in Erinnerung geblieben ist aus dem Gesprächsband mit der Autorin Jana Hensel, Wer wir sind. Ich habe den Band schon erwähnt, über die Erfahrung, ostdeutsch zu sein. Da sagt Jana Hensel an einer Stelle, dass sie die Erfahrung gemacht hat, mit ihrer Position eben auch als Ostdeutsche marginalisiert zu werden. Und da sagen sie, ja, kenne ich auch.
Kenne ich aber nicht im selben Maße. Ich glaube, bei ihr war die Erfahrung noch einschneidender. Wie gesagt, ich habe gerade ein Beispiel dafür gegeben, dass das dann, obwohl man einen Weg macht, der einen dann doch in eine relative Spitzenposition im universitären Milieu hineinführt, das noch ungewöhnlich ist. Mich hat damals von den Amtskollegen, den Rektoren und Präsidenten der anderen Berliner Hochschulen auch niemand danach gefragt, weil ich glaube, die gingen stillschweigend davon aus, dass ich ein Westdeutscher bin. Sonst kriegt man so ein Amt nicht. Aber im engeren Sinne marginalisiert, hier und da gab es schon solche Erfahrungen. Gab es bei Ihnen überhaupt Soziologie? Haben Sie überhaupt Wissenschaft machen können? Konnten Sie da selber denken? Sowas stieß einem schon entgegen. Aber ich habe eigentlich sehr viel Zuspruch sehr zeitig erfahren. Also wissen Sie, zu einer Zeit, als viele meiner Kollegen, Leute, mit denen ich zusammen studiert hatte, energisch darum rangen, wie es überhaupt weitergeht bei Ihnen. Die meisten akademischen Institutionen wurden ja abgewickelt, dann nur ausgeschrieben und da hatten Ostdeutsche wenig Chancen, sich wieder zu bewerben oder wenn, wurden sie nicht ausgewählt. Also als dort teilweise wirklich große Unruhe ausbrach, war ich, das war noch 1990, von Kollegen aus dem Westen, weil die das Wenige, was ich bislang geschrieben hatte, gelesen hatten, eingeladen als Gastdozent an der Technischen Universität Hannover oder später dann auch noch 1991 eine Vertretungsprofessur an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main auszuüben. Und statt evaluiert zu werden, unterrichtete ich dort Studenten und Studentinnen. Das war schon sehr speziell, diese Erfahrung. Also im Rückblick überwiegt eher ein gutes Gefühl, wenn ich an meine persönliche Entwicklung seit 1990 denke. Die Zahl der Kränkungen hält sich in Grenzen.
Sie waren damals, Sie haben das schon erwähnt, ein junger Wissenschaftler in Berlin, Mitglied in der SED, Ihr Vater Parteifunktionär. Sie kamen also aus privilegierten Verhältnissen. Haben Sie damals eigentlich auf einen Umsturz, eine Revolution gehofft?
Ja, gehofft. Ja, ich habe mir das gewünscht. Ich habe mir gewünscht, dass sich die Verhältnisse ändern, und zwar grundlegend ändern. Es ist ja so, dass auch diese SED vor allem in den 80er Jahren kein monolithischer Block mehr war. Und sie war es schon gar nicht mehr, nachdem Gorbatschow auch den Genossen in Ostberlin die Leviten gelesen hatte. Natürlich gab es eine Gorbatschow-Fraktion der SED. Die war leider erfolglos, bedauerlicherweise vielleicht. Waren wir nicht mutig genug, wahrscheinlich sogar. Aber das gab es, und letztlich zerbröselte auch der Machtapparat von innen heraus, weil die Leute waren irgendwie demotiviert. Selbst die Funktionsträger, zu denen gehörte ich nicht, innerhalb des politischen Systems, waren irgendwie ermattet. Die hatten nichts mehr. Die hatten dem im Grunde nichts mehr entgegenzusetzen, was da gesellschaftlich im Aufbegehren, im Brodeln war. Das war auch teilweise natürlich dann auch unter dem Druck der Demonstration. Das war schon zum großen Teil auch eine Implosion des Machtsystems. Und der Wunsch, dass nun etwas anderes an die Stelle tritt, war groß bei mir. Und deswegen gehörte ich auch, nachdem das dann in Gang gekommen war, im Spätherbst 1989, nicht zu den warnenden Stimmen. Und die gab es ja zahlreich in Ost wie in West. Ich entsinne mich noch eines Aufrufs von Christa Wolf und anderen verfasst für unser Land. Ich entsinne mich noch auch Stimmen wie von Günter Grass. Jetzt kommt das Vierte Reich. Das war nicht mein Thema. Diese Sorge hatte ich nicht. Ich glaube, mir war klar, dass die Einbindung dieses dann möglicherweise bald wiedervereinigten Deutschlands in Europa nicht rückläufig werden wird. Es gab damals auch keinen überbordenden Nationalismus. Vielleicht sowas wie D-Mark-Nationalismus, wie Jürgen Habermas das im Frühjahr 1990 genannt hat, was aber auch ein wenig verächtlich war, fand ich, für die demokratischen Absichten im Osten Deutschlands. Ich hatte diese Sorgen nicht, bei mir überwog wirklich die Freude und die Zuversicht, dass jetzt endlich etwas in Gang kommt, was lange überfällig war. Und natürlich auch ein wenig die Enttäuschung darüber, dass dieser Prozess dann relativ schnell vereinnahmt und unter westdeutscher Regie weiterlief. Und viel von dem versickerte, was damals an gesellschaftlichem, politischem, öffentlichem Leben war. Ich glaube, das betrübt jene, die damals politisch an erster Front aktiv waren, noch mehr als mich, der ich eher in meiner Position verblieben war in der Hochschule.
Es kam die Wende mit dem Gefühl von Aufbruch, mit der Euphorie war es aber dann ziemlich schnell vorbei. Und es setzte sich sehr schnell ein Bild fest, der Osten als die deutsche Problemzone, die neuen Bundesländer als kulturelle, wirtschaftliche, demokratische Sorgenkinder. Dieser tiefe Riss im deutsch-deutschen Verhältnis, war der aus Ihrer Sicht unvermeidlich?
Ja, das ist eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Es gibt einen sehr schönen Band. Ich habe neulich eine Diskussion zu diesem Band, neulich, schon wieder ein halbes Jahr her, als man noch öffentlich miteinander reden konnte, moderiert. Der Band heißt Das Jahr 1990 freilegen. Sehr zu empfehlen. Ein Riesenband, Kilo schwer. Ein reiner Dokumentenband, der nochmal diese ersten Monate des Jahres 1990 durchgeht. Und da sieht man, damals sind Entscheidungen natürlich unter Zeitdruck. Auch das politische Zeitfenster einer deutschen Wiedervereinigung war nicht endlos lange offen. Da hatten auch die Alliierten ein Wort mitzureden. Alles klar, unter Zeitdruck. Entscheidungen gefallen, die trotzdem nicht alternativlos waren. Dazu gehört beispielsweise der ganze Prozess der Währungsunion, die Währungsumstellung. Das mit dem privaten Guthaben, so und so viel 1:1 und ab dann 1:2, okay. Aber die Umstellung auch der Betriebe auf ein Verhältnis 1:1 hatte natürlich unmittelbar zur Folge, dass sich deren Produkte enorm verteuerten, dass denen die Ostmärkte wegbrachen, dass natürlich sie dann auch nicht mehr zu retten waren, also viele von denen nicht, dass andererseits die Schulden, und das waren nominelle Schulden, die hatten Staatsprüfe bei Staatsbanken, das war eine Tasche, andere Tasche, plötzlich reale Schulden wurden, auf ihren profitbedachten westdeutschen Großbanken. Das heißt, sie waren eine Doppelklemme und die meisten gingen daran zugrunde. Ich glaube, das war eine Entscheidung, die hätte nicht zwingend so fallen müssen, weil das Argument, sie so zu treffen, war, wenn wir das nicht tun, dann kommen die alle in den Westen. Wenn wir die im Osten halten müssen, ja, dann müssen wir eben, aber das betraf die Privatvermögen, eben nicht die Betriebsvermögen. Und es ist umso weniger richtig, wenn man danach sieht, dass dann der Exodus von Ost nach West nach der Währungszone erst richtig losging. Das heißt, er ist durch sie nicht gebremst worden. Das war ein politisch vorgeschobenes Argument, was die Alternativlosigkeit im sozusagen begründen sollte. Aber es war nicht ganz alternativlos. Und das, was ich jetzt gerade in meinen ganz kurzen Worten zum Prozess der Währungsunion sage, trifft auf andere Phänomene auch zu. Vieles hätte man nicht anders machen können. Einiges, und zwar einiges Wichtige, hätte man anders machen können und anders machen müssen. Dann würden wir heute wahrscheinlich mit einer weniger polarisierenden Situation, also auch politisch polarisierenden Situation in Deutschland dastehen, als es der Fall ist, wenn wir daran denken, große Teile des Westens färben sich grün, große Teile des Ostens, also in der politischen Farbenlehre, haben sich blau gefärbt. Das hätte nicht zwingend so kommen müssen.
Blau, wegen der AfD. Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, der hat einmal über Sie gesagt, das war bei einer Preisverleihung, Wolfgang Engler könnte einmal das Verdienst zukommen, dass er half, angehäufte Missverständnisse aufzuklären, den Knoten sich verfestigender Ignoranz und ideologischer Selbstblockade zwischen Ost und West zu lösen. Wie sehen Sie das? Hat sich dieser Knoten gelöst? Sind wir heute weiter?
Ja, wir sind ein bisschen weiter, das denke ich schon. Wenn ich mir überlege, ja, jetzt waren 2020, 2019 haben wir 30 Jahre Mauerfall und 2020 30 Jahre Wiedervereinigung gefeiert. Und wenn ich mir überlege, wie war das bei den 20. Jahrestagen und bei den 10er, dann finde ich, war jetzt mehr Realismus eingekehrt. Die Stimmen waren weniger euphorisch, sie waren mehr sachbezogen, realistisch. Sie haben besser, also auch die offiziellen Reden, die gehalten wurden, besser ins Verhältnis gesetzt, was trotz allem, auch trotz aller kritikwürdigen Entscheidungen erreicht worden ist und was nicht erreicht worden ist und offen bleibt und was vielleicht auch in eine falsche Entwicklung, in eine falsche Richtung gegangen ist. Das fand ich, war ein anderer Ton, ein anderer Sound, den sich die Politiker, glaube ich, weniger ausgedacht haben, sondern es war ihnen bewusst, dass sie einer Stimmungslage Rechnung tragen müssen, die eben unterdessen wirklich auf Differenzierung bedacht und angewiesen ist. Also insofern würde ich sagen, ist das also mit kühlem Blick auf die deutsch-deutschen Verhältnisse zu blicken, das hat zugenommen und das finde ich auch richtig.
Aber jenseits von, das sind die Abgehängten, die Rassisten, die Dauerbeleidigten, die Jammer-Ossis, gibt es so etwas wie eine positive ostdeutsche Identität?
Ja, da kann man im Zweifel sein. Also die ostdeutsche Identität ist ja eine Erfindung der Nachumbruchszeit. Vor 1989 gab es so etwas nicht. Also ich kann mich in keiner Weise daran erinnern, dass die Leute, die in der DDR lebten, aufeinander als Ostdeutsche geblickt oder sich so verstanden und wechselseitig begriffen hätten. Da war das Ostdeutsche doch eher ein Malus. Man setzte sich, und zwar nicht nur im Verhältnis zu den Westdeutschen, sondern auch im Verhältnis zu Polen, zu Ungarn, zu den Entwicklungen, die in der Sowjetunion stattfanden. Das war nicht positiv besetzt. Und es wurde positiv besetzt vor dem Hintergrund negativer Erfahrungen. Also die Ostdeutschen, das war eine Selbstbeschreibung für all jene, die sich jetzt mal selbst am Haarschopf aus dem Schlamassel der frühen Umbruchsjahre ziehen mussten. Da schwang auch Trotz mit. Auch Wut mit, ja, zugestandenermaßen. Aber auch ein Selbstverständigungsprozess, der in den Jahren unmittelbar, als der Umbruch stattfand, 89, 90, so nicht möglich war. Da gab es bei den Massen eher eine Gesamtverwerfung dieser DDR. Aber im Maße, wie dann die Entwicklung voranschritten, in der ersten Hälfte der 90er Jahre, ein weitestgehender ökonomischer Kahlschlag, auch eine soziale Entwurzelung, da gab es dann plötzlich ein Gefühl, da blicken wir doch mal auf uns. Wo kommen wir denn her? Welche Ressourcen aus der Vergangenheit sind denn vielleicht noch brauchbar? Woran kann man anknüpfen? Was ist eigentlich unsere Eigenart? Was unterscheidet uns von dem Westdeutschen? Nicht nur negativ, sondern auch positiv. Dann kommt eben wieder dieses berühmte Wir-Gefühl, also eine andere Ich-Wir-Balance, als sie im Westen üblich war. Das alles spielte mit hinein. Es war zugleich Selbstvergewisserung. Es war eine Trotzreaktion. Es war auch, das war sozusagen auch die Basis letztlich von der PDS und später von der Linken. Es war auch, naja, was ist denn, dann geben wir es doch mal einen Gesamtausdruck. Dann zeigen wir doch mal denen, die glauben, dass sie uns hier abschreiben können oder ununterbrochen als die Deppen der Nation bezeichnen können oder die immer noch nicht gelernt haben, was Demokratie ist. Den zeigen wir mal, was eine Harke ist und dann machen wir auch mal was Eigenständiges und wählen noch mal andere Parteien. Das war erst die Linke, jetzt später war es die AfD. Also es war ein Mix, es war eine Melange. Da spielte vieles hinein, dieses ostdeutsche Selbst- und Sonderbewusstsein. Und davon finden wir noch immer veritable Spuren, sonst wäre nicht zu erklären, dass die, obwohl wir einerseits auch einen Prozess der ökonomischen Annäherung zwischen Ost und West beobachten, wenn er auch mählich ist, wenn er auch nicht auf allen Feldern gleichmäßig läuft, aber gucken wir auf Beschäftigungsverhältnisse, gucken wir auf Lohnentwicklung, gucken wir auf Renten, gucken wir auf die Entwicklung der Infrastrukturen im Osten, sich das gleichzeitig politisch auseinanderentwickelt hat. Das ist die Nachwirkung dieses ostdeutschen Selbst- und Sonderbewusstseins, das in der Tat ja auch durch westdeutsche Dominanz mitgezüchtet wurde. Das kann man nicht verkennen.
Sie haben gerade die AfD erwähnt und sie als Resultat einer Trotzreaktion bezeichnet.
Unter anderem, ja.
Unter anderem. Die schon erwähnte Jana Hensel, die bezeichnet im Gespräch mit Ihnen die AfD als eine ostdeutsche Emanzipationsbewegung. Das ist ein bisschen ein bizarres Wort oder irritierendes Wort, aber sehen Sie das auch so?
Ja, dafür hat sie auch viel Kritik erfahren. Also auch auf Lesungen. Wir waren auf vielen Lesungen zusammen unterwegs, ich glaube. 20 oder mehr, die uns dann vor allem durch die ostdeutschen Länder geführt haben. Wir haben aus dem Buch gelesen und immer, wenn die Sprache auf das kam, eben auf diese AfD als Emanzipationsbewegung, gab es natürlich auch, und zwar zu Recht, Nachfahren, das muss man schon ein bisschen erklären. Ich sehe das nicht ganz so, aber da ist schon ein Körnchen weit dran. Emanzipation ist eigentlich so ein bisschen in Anführungszeichen gesetzt bei ihr und so. So kann man das dann vielleicht auch verstehen. Denn was heißt Emanzipation wovon? Wozu ist, glaube ich, eher eine offene Frage bei der AfD. Aber dass man AfD gewählt hat, war eine Emanzipation vom westdeutschen Mainstream in Öffentlichkeit und Politik. Und das ist mir selber in den letzten Jahren, gerade als die AfD im Osten Deutschlands stark wurde, oft so begegnet. In Diskussionen, die ich dort geführt habe. Dann haben die Leute gesagt, ja, wissen Sie, Herr Engler, noch als wir die Linke gewählt haben, ja, waren wir irgendwie die Schmuddelkinder. Irgendwann hatten sich dann dran gewöhnt, dann war die Linke teilweise auch an Regierungen beteiligt in Ostländern. Aber irgendwie hat man uns in dem Sinne nicht zugehört, wie wir das eigentlich wollten. Also die wirkliche Misere nicht wirklich zur Kenntnis genommen. Und als dann die Linke 2015 gewissermaßen einen politischen Burgfrieden mit den Regierenden eingetreten ist, also die Politik von Merkel unterstützt hat, ganz vorne bei der Willkommenskultur waren, hatten wir den Eindruck, die meinen uns nicht mehr. Die nehmen unsere Interessen, die der Ostdeutsche nicht in dem Maße war, die verkaufen die sogar an die Interessen der anderen. Und dann haben wir es mal mit der AfD versucht. Und mit einem Mal kamen die Politiker zu uns, waren die Journalisten da, waren Leute von Universitäten da, die kamen zu uns, haben uns gefragt, ja, was ist denn, wo drückt denn der Schuh, was ist denn die Sache, was ist denn schiefgelaufen? Das heißt, dann haben wir das doch richtig gemacht, Wir haben das bekommen, was uns verwehrt worden ist, nämlich Aufmerksamkeit, und in der Öffentlichkeits- und Aufmerksamkeitsökonomie haben wir einen echten Schritt nach vorn gemacht. Gut, kann man dann sagen, ja, soweit nicht falsch beschrieben, richtig gemacht, würde ich ja mehr als ein Fragezeichen hintersetzen. Aber verstehen Sie?
Ja.
Das ist, wenn man von Emanzipation rechtens reden will.
Ja, ja. Aber das ist doch schon erstaunlich.
Nicht in der Gesamtheit des Begriffs, dann kann man darauf Bezug nehmen.
Das ist doch schon erstaunlich, Herr Engler. Sie haben das jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen umkreist, dieses Thema. Also, Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, es steht nicht gut um die Linke in Deutschland. Also, dass sich dieser Protest nicht mehr in eine emanzipatorische Richtung sozusagen bewegt und auf einer linken Seite bündelt, sondern dass es der Linken nicht mehr gelingt, die Menschen zu erreichen. Was machen die denn falsch?
Ach ja. Ich hatte auch noch, als wir mal kurz aus den Lockdowns aufwachten, das war ja im vergangenen Herbst, hier in Berliner Volksbühne ein Gespräch mit Sarah Wagenknecht vor Hunderten von Zuschauern. Und natürlich habe ich sie gefragt, gesagt, Mensch, Frau Wagenknecht, im Grunde all die Entwicklungen der letzten 3-4 Jahrzehnte, die man so unter diesem Kürzel neoliberales Regime zusammenfasst, Die hätten doch eigentlich Wasser auf die Mühlen der Linken gießen müssen. Die hätte doch davon profitieren müssen. Also von einer wachsenden sozialen Differenzierung, von einer Kluft, dass manche nicht mehr mitkommen, dass sie hinten runterfallen. Von den Reformen des Sozialstaats, die Hartz-IV-Bewegung, die viele wirklich hart treffen und vor allem, wenn sie nicht ökonomisch treffen, dann im höchsten Maße beschämen und verstören und verärgern. Das war doch eigentlich alles Futter für die Linke. Ist aber den anderen zugute gekommen. Und da war Frau Wagenknecht, die ich mir deswegen als Gesprächspartnerin gewünscht und ausgesucht, weil sie ja eine der Personen war, die sozusagen den einen Pol der politischen Linken in Deutschland verkörpert. Das gab auch einen anderen, Katja Kipping. Und der Streit war, und ich glaube, dass sie den Streit nicht produktiv ausgetragen haben, ist ein Grund dafür, dass sie da stehen, wo sie heute stehen, bei 6-7% bundesweit. Das war schon mal besser.
Aber auch die SPD.
Streit.
Ja, aber auch die, ja, die SPD schmiert ja im Osten ab, ne?
Ja, richtig. Der geht es ganz ähnlich. Man muss, darauf hat Thiers ja, der hat ja einen wahnsinnigen Shitstorm für seine Widerrede gegen eine übertriebene Political Correctness und eine gegen aus dem Ruder laufende Gender-Debatte geführt. Wollte aber auch für die SPD sagen, wenn es uns nicht gelingt, die einen wie die anderen anzusprechen, wenn es uns nicht gelingt, die akademischen urbanen Milieus für uns aufzuschließen, ohne die anderen, für die wir doch eigentlich da sind, deren Stimme wir verstärken müssen, die es nicht leicht haben, die es vielleicht sogar am schwersten haben, ohne die aus dem Auge zu verlieren, dann winkt uns keine wirklich gute Zukunft. Das trifft die SPD und es betrifft auch die Linke.
Konkret hat Thierse
gesagt.
Und da
sie es beide nicht schaffen, stehen sie da, wo sie stehen. Das würde ich schon sagen. Ich will nicht behaupten, dass es leicht ist.
Ja.
Weil es ist eine doppelte Ansprache. Man spricht Leute eben aus dem akademisch-urbanen Milieus, die muss man anders ansprechen, die muss man mit anderen Themen für sich gewinnen, als jene, die, da meine ich jetzt nicht bloß die Abgehängten, sondern die es schwer haben, die ihre Probleme haben, durchzukommen und halbwegs gut abzuschneiden. Das sind andere Interessen.
Sie würden schon sagen, Thierse hat mit seiner Kritik, die Linke stellt Themen kultureller Zugehörigkeit über verteilungspolitische Gerechtigkeitsthemen, also Identitätspolitik statt sozialer Frage, Kulturkampf statt Klassenkampf, dem würden Sie zustimmen?
Dem würde ich zustimmen. Und das ist so, irgendwie so vorbelastet. Mitunter fällt ein Wort in der Debatte und an dem Wort räufelt sich alles auf. Dann geht die Debatte nicht mehr darum, was ist irgendwie die Referenz des Wortes, was meint es, wenn man es mal gutwillig liest, sondern falsches Wort, falsche Rhetorik. Okay, dann stecken auch bestimmte Absichten hinter. Dann wollte ja der Thierse wahrscheinlich der SPD die neuen sozialen Milieus abspenstig machen. Das werden wir nämlich durchgehen lassen. Ist er nicht vielleicht insgesamt viel zu ostig? Ist da noch ein bisschen was so von dem alten Geist drin, der auf Differenzen nicht gerade abfährt? Und dann hat er genau das Gegenteil dessen erreicht, was er wollte. Er wollte einen Vorschlag zur Güte machen, hat einen Shitstorm geerntet. Das zeigt, wie vergiftet die Debatte ist.
Aber hätte das Thierse nicht eigentlich wissen müssen, bevor er seinen Debattenbeitrag gemacht hat,
dass er
in diese Fahrwasser gerät, weil gerade er ist ein ehemaliger DDR-Bürgerrechtler, ehemaliger Bundestagspräsident. Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber gerade mit so einer ostdeutschen Biografie, da müsste man doch eigentlich wissen, wie wichtig das Gefühl ist, dazuzugehören. Also ist der Kampf der Ostdeutschen um Anerkennung nicht auch in gewisser Weise ein identitätspolitisches Projekt?
Ja, das kann man so sagen. Wie gesagt, ich habe das ja vor ein paar Minuten noch mal zu verdeutlichen versucht, was die Verbindungslinien zwischen diesem ostdeutschen Selbst- und Sonderbewusstsein der neuen politischen Rechten im Osten Deutschland angeht. Damit wird auch Politik getrieben, das ist vollkommen richtig.
Also uns beiden würde jetzt zum Beispiel vorgeworfen werden, da sitzen zwei weiße, mehr oder weniger alte Männer, privilegiert. Genau. Die wissen gar nicht, wie es ist, aufgrund von Hautfarbe, aufgrund von Geschlecht, aufgrund von sexueller Orientierung diskriminiert zu werden. Das wäre der Verlauf einer solchen Debatte.
Das wäre der gerade zwanghafte Verlauf und da gibt es dann auch kein gutes Ende mehr. Ich meine, teilweise verstehe ich das. Geteilte Erfahrungen schweißen zusammen. Und jeder Versuch von jemandem, der eine Erfahrung nicht teilt, von außen in sie hinein zu gelangen, wird früher oder später an Grenzen stoßen. Sicher. Aber nur wenn wir solche Versuche mit beschränktem Erfolg unternehmen, können wir füreinander Verständnis und Empathie entwickeln. Und diese Versuche zu entmutigen, indem sich jetzt gewissermaßen Sinnprovinzen vom allgemeinen Kommunikationszusammenhang abnabeln, für autonom erklären und sogenannten Nichtbefugten den Zutritt verwehren, das ist eben ein solcher Akt der Entmutigung, bei dem wir alle gemeinsam miteinander verlieren. Ich verstehe auch, wenn Teile der Gesellschaft über lange Zeit hinweg mit ihren Belangen, Interessen, Ansichten, Wünschen, Hoffnungen nicht durchdringen, dass sie dann ihren eigenen Laden aufmachen und die in ihren Augen Privilegierten sich zur Brust nehmen, deren Privilegien in Frage stellen, schleifen und dass die dann, weil sie eben an sozialem, ökonomischem, kulturellem Kapital verlieren, darauf sauer sind und ihrerseits frustriert reagieren, kann man ebenso verstehen. Der Punkt ist nur, worauf zielen diese ganzen Debatten? Wenn das Verhältnis zwischen Etablierten und Außenseitern im Sinne von Gleichheit verändert werden soll, total dafür. Ich bin auch total dafür, dass es für eine Zeit eine umgekehrte Privilegierung geben kann, nämlich für die Zeit, die nötig ist, damit alle Gruppen im Maße ihrer Gesamtgesellschaften Relevanzparität erreichen. Gleiche Rechte, gleiche Chancen für alle. In dem Augenblick aber, und das ist ein Teil unserer vergifteten Debatte, in dem aus der unteren Privilegierung das Recht auf dauerhafte, sozial, kulturell und medial unbegrenzte Vorrechte abgeleitet wird, steuern wir in Richtung eines Widerspruchs in sich selbst, nämlich einer anti-egalitären Emanzipation. Und das müssen wir um jeden Preis verhindern, weil das ist wirklich ein Irrweg. Wenn wir diesen Boden verlassen, sagen wir mal, der durch die Ideen von 1789 vorgezeichnet ist, gleiche Rechte, gleiche Chancen für alle, dann verlieren wir den Maßstab, um Fortschritte der Emanzipation von Fehltritten und Querschlägen zu unterscheiden. Und dann heben unsere Diskurse ab, weil sie das, was uns bei allem Streit einigen könnte, Gleichheit als Ziel, aus den Augen verlieren.
Zitat Wolfgang Engler: In allen vom Neoliberalismus umgegrabenen Gesellschaften haust massenhaft Wut. Wenn Identitätspolitik nicht der richtige Weg ist, diese Wut zu bearbeiten, sie an der Wurzel zu packen, welcher wäre der bessere?
Ja, welcher wäre der bessere? Ich fand vorbildhaft, wie eine amerikanische Soziologin, Erle Russell Hochschild heißt sie, die an einer der Elite-Universitäten in den Vereinigten Staaten lehrt, in Harvard, in die Gegenden, und zwar schon vor Jahren, in die Gegenden aufgebrochen ist in den Vereinigten Staaten, wo die Dinge am meisten im Argen lagen. Also dort, wo Leute, die früher Demokraten gewählt haben, dann ja Republikaner wählten, dann ja die Tea Party und letztlich ihre Stimme Donald Trump gegeben haben. Das hat sie interessiert, diese Rechtsverschiebung im politischen Spektrum ihres Landes, die man ja in vielen anderen Ländern auch beobachten kann, Deutschland inklusive. Dann ist sie also dahin gegangen, in diese Gegenden, in dem Rust Belt, nach Ohio und anderswo, und war zuerst erstaunt, dass da das Leben irgendwie ganz anders läuft, als man es an der Ost- und Westküste gewohnt ist. Die Leute sind ein bisschen beleibter, sie ernähren sich anders. Es gibt wenig Läden mit grünen Angeboten, wenig schöne Fahrradwege. Man liest dort weniger New York Times als andere Blätter. Man hört Fox News. Das hat sie aber nicht davon abgehalten, mit den Leuten zu reden, die sogar sehr, sehr bereitwillig waren, auch in ein Gespräch mit ihr einzutreten, weil sie hat sich dafür interessiert, warum wählt ihr zunehmend eine Richtung, die einem Teil eurer elementaren Bedürfnisse doch gar nicht entspricht. Viele von euch sind durch die Arbeit krank geworden. Schaut euch die Flüsse an, vor allem bei extraktiven Industrien, wo sie unterwegs waren. Schaut euch die Flüsse an, schaut euch die Wälder an. Das kann doch nicht in eurem Interesse liegen oder vielleicht doch. Und dann hat sie die Leute schon aufgeschlossen und die haben gesagt, ja, das mag alles sein. Aber die unendliche Bevormundung, die uns durch die Eliten bei Coastal, Ost wie West, erfährt, die über die Mitte des Landes hinweg blicken, hochnäsig, die ihre eigenen Fragen verfolgen, die uns moralisch beschämen. Wir dürfen das N-Wort nicht benutzen, aber sie benutzen das R-Wort, Rednecks. Wir sind die Hinterwäldler, wir sind die Letzten. Uns kann man majorisieren. Und da kommt einer daher, wie der Trump, erinnern wir uns mal an seine Inaugurationsrede, I am your voice. Und mit einmal fliegen ihm die Stimmen zu. Und zwar nicht notwendigerweise, weil das alles Deppen sind, die ihn wählen. Oder weil das alles Deppen sind, die für den Brexit gestimmt haben. Das sind noch nicht alles hirnlose Menschen, sondern die haben ein Bedürfnis, auch in der Begrenztheit ihrer Ansichten wahrgenommen, respektiert zu werden, anerkannt zu werden, nicht majorisiert zu werden in der Öffentlichkeit, nicht herabgesetzt zu werden, auch wenn sie selber ihrerseits herabsetzen. Aber das Minimum an Respekt und Wahrnehmung, darauf haben sie einen Anspruch. Und abgeschrieben zu werden, ja, das sind die von gestern, die lösen sich eh auf, die Arbeiterklasse verschwindet doch, vergesst sie. Dann haben wir genau jenes Phänomen der Forgotten People, der Left Behind People, der Invisible People. Und das sammeln die anderen genüsslich ein, was wir ihnen vor die Füße werfen, weil wir unsere selbstreferenziellen Diskurse für die einzig relevanten halten, die in der Gesellschaft zu führen sind. Ich finde, das ist an der Zeit, da mal drauf zu schauen, also auch introspektiv zu gucken, was machen wir da eigentlich.